Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 26. September 2024. Das merkwürdige Objekt, das da von links ins Bild drängt, ist ein Astrolabium, ein Instrument aus mittelalterlichen Zeiten astrologischer Natur. Man kann das drehen und sind auch die Sternzeichen da zu lesen auf dieser Umlaufbahn gewissermaßen, auf dieser seitlichen Verankerung. Und das Astrolabium, vielleicht haben Sie es gemerkt, schmückt ja das Logo der Weltwoche. Das, was zwischen die und Weltwoche steht, ist eine abstrahierte Form dieses Astrolabiums. Und das habe ich gefunden, hier im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg. Das steht in jedem Zimmer, auf den Schreibtischen und auch in einigen öffentlichen Räumen sind diese Astrolabien zu bestaunen. Und ich frage mich ernsthaft, ob ich die Hotelleitung darauf ansprechen sollte, ob so etwas käuflich zu erwerben wäre, damit ich es dann in Zürich quasi präsentabel darreichen kann, in meinem Büro gewissermaßen als Hintergrunddekoration meiner morgendlichen Sendungen. Das Astrolabium, ich werde Ihnen gleich erzählen, warum ich in Hamburg bin und was es damit auf sich hat, doch zuerst starte ich mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Kennen Sie die Anlageprofis von Real Unit? Wenn nicht, sollten Sie sich über deren Anlagestrategie informieren, denn es drohen große Gefahren, weil die Zentralbanken das Finanzsystem seit Jahren mit billigem Geld fluten. Entgegen der Meinung von sogenannten Experten beobachten die Leute aus Bar diese Geldschwemme sehr kritisch und sehen auch, wie das Vertrauen in das jetzige System mehr oder weniger bröckelt. Deshalb wurde eine resistente Sachwertstrategie entwickelt, um die Kaufkraft von Ersparnissen zu sichern und vor Finanzkrisen zu schützen. Das Kapital der Real Unit wird gut diversifiziert, in stabile Aktien angelegt, hauptsächlich von Schweizer Firmen und zu einem großen Teil in physisches Gold und Silber investiert, aufbewahrt in Hochsicherheitslagern in der Schweiz und außerhalb des Bankensystems. Mit der über Jahrzehnte bewährten Strategie von Real Unit schützen Sie Ihr Vermögen durch reale Sachwerte. Informieren Sie sich auf www.realunit.ch. Ich wiederhole www.realunit.ch und werden auch Sie Miteigentümer oder Miteigentümerin der Real Unit Schweiz AG. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Dann gleich noch ein Hinweis in eigener Sache. Öffentliche Diskussion, Wahlen in Amerika, wohin steuern das Land und die Welt? Eine Debatte zu einem natürlich brisanten und die Welt bewegenden Thema. Wahlen in den USA mit meinem früheren Kollegen und heutigen Nebelspalter, Verleger und Chefredaktor Markus Somm. Am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, Hotel Marriott, Neumühle G42 in Zürich. Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Franken. Mittwoch, 2. Oktober 2024, die große Diskussion über die Vereinigten Staaten von Amerika. Das lässt ja niemanden kalt. Und da interessiert mich natürlich auch, was Markus Somm über Trump denkt, über Kamala Harris und vor allem auch über die Perspektiven, die damit verbunden sind für uns, auch in der Schweiz, vor allem was den Krieg in der Ukraine angeht, aber auch viele, viele andere Themen und Gefechtsschauplätze. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket www.weltwoche.ch/Diskussion. Ich wiederhole www.weltwoche.ch/Diskussion. Das ist Ihr Eintrittsticket, das ist Ihr Weg, noch nicht ganz das Ticket, aber Ihr Weg zum hoffentlich intellektuellen Glück am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024 im Hotel Marriott. Ja, und warum bin ich im Hotel 4 Jahreszeiten hier im wunderschönen Hamburg? Hamburg ist ja für einen Zürcher etwas vertrautes Gelände, weil die Mentalität der Nordlichter nicht ganz unähnlich ist derjenigen der Zürcher. Sie gelten ja als etwas reserviert. Ich mag da die Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Eine gewisse Zurückhaltung, ein Stilbewusstsein, das sich übrigens auch in einer sehr eleganten Kleiderstilistik ausprägt, die mich immer wieder interessant berührt und sich auch unterscheidet vielleicht etwas von der ganzen Art her, wie wir das in Zürich haben. Aber doch insgesamt könnte man sagen, mentalitätsmäßige Wahlverwandtschaften, die da zu beobachten sind. Ich durfte einen Vortrag halten vor der Schweizerisch-Deutschen Gesellschaft. Das war sehr, sehr eindrücklich. Viele Deutsche, auch einige Schweizer, Deutsche mit Schweizer Hintergrund, die in der Schweiz gearbeitet haben, die Verwandtschaft haben in der Schweiz, vielleicht Vorfahren oder verheiratet sind mit Schweizerinnen oder mit Schweizern umgekehrt. Das war sehr erhellend und auch horizonterweiternd, da zuerst Gespräche zu führen. Ich habe darüber gesprochen, dass ich an Deutschland glaube, dass ich ein Deutschland-Befürworter bin und nicht so einstimmen mag in diese Abgesänge, in diese jetzt doch etwas senkbleimäßige, depressive Stimmung, die man wahrzunehmen glaubt mit Blick auf Deutschland. Natürlich gibt es da Missstände, natürlich gibt es Probleme, Fehlentwicklungen. Wir könnten in der Schweiz davon ein Lied singen. Wir machen nämlich genau die gleichen Fehler, oftmals wie die Deutschen. Darum ist es ja wichtig, dass die Deutschen wieder auf Kurs kommen, damit wir denen nicht nachmachen, was sie bereits an Falschem vorlegen. Und die Deutschen, das ist vielleicht das Problem hier, machen natürlich alles ein bisschen gründlicher, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Und im Moment schlägt das natürlich durch, überschlägt sich das vor allem auf Blick mit Blick auf die Regierung in Berlin, diese Ampelregierung, an der sich jetzt alle abarbeiten. Ja, zu Recht natürlich, aber die Ampel ist eben auch das Sinnbild, sozusagen die Metapher von Fehlentwicklungen, die Verkörperung und Ausdruck dieser Fehlentwicklungen, die seit vielen, vielen Jahren ja schon zu erkennen sind. Wer es sehen wollte, der hätte es sehen können, aber ja, man ist halt auch in der Schweiz oberflächlich manchmal als Wähler. Und damit Zeit merkt man, die Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen kann. Und deshalb braucht es dann Gegensteuer, muss man entsprechend eben die Sache wieder in die Hand nehmen. Ist ja wie in einer Firma. Wenn der Chef nur noch auf dem Golfplatz ist und sich nicht mehr um die Geschäfte kümmert, ja, dann geht's abwärts. Und so ist es eben auch in der Politik. Wenn sich der Chef, wenn sich der Wähler nicht mehr um die Politik kümmert, ja, dann geht's abwärts. Ich habe ein Plädoyer gehalten auch für den Freihandel gegen Brandmauern, Abschottungen und diesen neuen absurden Kalten Krieg. Ich habe versucht, auch einige der Vorurteile jetzt auf der internationalen Stufe gegenüber China abzubauen. Es heißt ja immer, China sei ein Land, das mit finsteren Subventionstechniken die Welthandelsregeln unterlaufe. Das mag es geben, das mag vorkommen, aber die Preisoffensive oder das Preisdumping, wie es etwas polemisch heißt, gegenüber China, ist nach Aussage von Leuten, mit denen ich spreche, weniger die Folge von unseligen Handelspraktiken, sondern einfach von einem ganz spezifischen Geschäftsmodell, das auf tiefe Margen abzielt, tiefe Preise. Ja, und die chinesischen Firmeneigentümer und Stakeholders sind eben gewillt, länger unten durchzugehen, um so in Märkten Fuß zu fassen und sich eben durch eine Tiefpreisstrategie eine dominante Stellung zu erarbeiten, während bei uns natürlich die Dividenden ausgeschüttet werden müssen, die Managements haben entsprechend viel zu verdienen und so weiter. Also hier prallen auch andere Vorstellungen aufeinander. Das sparsame chinesische Modell könnte man sagen und das mittlerweile etwas auf durchaus auch üppige Lebensstile abgezirkelte westliche Modell. Wir haben über Unterschiede zwischen der SVP und der AfD gesprochen. Die SVP, eine uralte schweizerische Partei, verwurzelt im Bundesstaat von 1848, von der liberalen Bewegung herkommen, dann hat sich verselbstständigt und seit bald 100 Jahren im Bundesrat vertreten, also eine Partei, die gewissermaßen mit der DNA der Bundesstaatsgründung der Schweiz verbunden ist, dann auf der anderen Seite die AfD, eine Neugründung, die zwar vieles zu übernehmen versucht, was die SVP in der Schweiz vorlegt, aber man muss das immer ein bisschen auseinanderhalten, das habe ich versucht darzulegen. Und schließlich ein unterbewertetes Thema, dieser Bericht von Mario Draghi. Ich habe auch schon darüber gesprochen, aber nicht mit der nötigen Dringlichkeit. Mario Draghi, der frühere Chef der Europäischen Nationalbank, hat ja vorgelegt einen Bericht, der ein sehr dramatisches Bild zeichnet der EU. Seine Maßnahmen sind kritisiert worden, zu Recht Schuldenvergemeinschaftung, aber das Diagnostische, also da, wo er die EU in ihrer jetzigen Beschaffenheit auseinandernimmt, also das ist explosiv, das wäre ein argumentatives Laserschwert für die Liberalen, vor allem auch in Deutschland müsste das ein Christian Lindner tun, darauf habe ich auch hingewiesen, abgesehen von meinen Würdigungen Deutschlands, das vor allem natürlich auch in Anerkennung dieser historischen Gewaltsleistung nach dem Zweiten Weltkrieg, Aufbau, Bundesrepublik, Wirtschaftswunder, Stabilität, die ganze DDR damals bankrott, übernommen und so weiter und so weiter. Ich werde dann in der internationalen Ausgabe vielleicht noch etwas darauf hinweisen können. Die neue Ausgabe, das ist meine dritte Voranzeige gewissermaßen, die neue Ausgabe heute bei Ihnen im Briefkasten oder am Kiosk, die gedruckte Ausgabe der Weltwoche mit der Dokumentation des Interviews, das wir gemacht haben mit Gerhard Schröder im Dolder Grand am letzten Mittwoch. Sehr interessant, wie der Kanzler da aus seinem Leben, von seinen Erfolgen berichtet, aber auch von seinen Misserfolgen, das umfangreiche Interview. Damit verbunden eine Würdigung des Parlamentariers Beat Rieder. Beat Rieder ist ein cooler Typ, schreibt Raphael Lutz, unser Inlandmann in Anerkennung der sehr wichtigen Stellung dieses Ständerats in der kleinen Kammer. Wir haben darüber hinaus dann noch viele, viele weitere Themen. Sie werden hoffentlich etwas finden, was auch Sie inspiriert. Nun zu den Aktualitäten. Die oberste Schweizer Bildungsdirektorin und Zürcher Mitte-Regierungsrätin Silvia Steiner meint im Tagesanzeiger, Zitat, «Persönlich wäre ich für ein Handyverbot». Zitat Ende. Sie bringt damit zum Ausdruck, dass während der Covid-Pandemie die Digitalisierung in den Schulen fast zu viel des Guten oder des vermeintlich Guten gewesen sind. Im Wald ein Feuer machen oder Bräteln fordern auch Kompetenzen. Wir hätten mit den Handys unsere zwischenmenschliche Kommunikation ein Stück weit verlernt. Silvia Steiner sieht nun nicht ein, warum es im Unterricht oder auf dem Pausenplatz ein Handy braucht. Es ist interessant, wie dieses Thema nun Fahrt aufnimmt. Sie erinnern sich, in der allerersten Titelgeschichte der Weltwoche in diesem Jahr, wir haben es eben gewittert, haben wir das bereits groß angekündigt, und zwar mit einem Aufsatz von Margarita Louis Dreyfus, die sich ganz entschieden und aufgrund gründlichen Studiums in die Materie gegen die Digitalisierung in der Schule gewandt hat. Diese habe, was die Persönlichkeitsausbildung der Kinder betreffe, verheerende Konsequenzen. Also die Weltwoche, wenn man es sehen möchte, zuerst bei diesem Thema. Ist übrigens auch von einem berühmten amerikanischen Autor vertieft worden. Jonathan Haidt hat sich damit auseinandergesetzt. Jonathan Haidt, Jonathan Haidt, H-A-I-D-T, H-A-I-D-T, falls Sie sich da weiter informieren möchten. Ein sehr kritisches Buch hat er geschrieben. Der Titel ist mir jetzt leider entfallen, aber in der Weltwoche haben Sie es zuerst gelesen. Der Nationalrat sagte gestern Nein zur Heiratsstrafe. Die heutige Besteuerung bringt ungerechte Nachteile für die Verheirateten, die als Doppelverdienerpaare in eine höhere Progression kommen. Also wenn Sie verheiratet sind, kommen Sie eben einfach in die höhere Progression, zahlen Sie verhältnismäßig mehr Steuern. Vor allem die FDP setzt sich zwar gegen die Heiratsstrafe, aber für eine Individualbesteuerung auch von Verheirateten ein. Also Sie haben dann zwei Steuererklärungen zu leisten. Eine gemeinsame Steuererklärung wäre dann eben hinfällig. FDP und Die Linke siegten mit diesem Modell, das zahlreiche zusätzliche Steuerkommissäre erfordert und die Staatsausgaben wieder aufbläht. Weil aber dieses knapp siegreiche Modell auch tiefere Steuereinnahmen bedeutet, dürfte die FDP-Links-Allianz wieder auseinanderfallen. Und im Ständerat brauchen Mitte und SVP nur eine einzige abweichende Stimme zum Sieg ihres Modells, Abschaffung der Heiratsstrafe und weiterhin gemeinsame Steuererklärung von Ehepaaren. Also warum man das aufblähen muss, warum hier die FDP sich gewissermaßen zu einer steuertechnischen Zergliederung von Ehepaaren einsetzt, das zeigt, könnte man jetzt vielleicht philosophisch etwas interpretieren, den sehr stark individualistisch, um nicht zu sagen egozentrisch ausgeprägten Liberalismusbegriff unserer geschätzten Freisinnigen. Der Ständerat will laut NZZ die Praxis bei Asylanträgen afghanischer Frauen nicht verschärfen. Eine Mehrheit bestehend aus Mitte und Linken hat am Mittwoch entsprechende Vorstöße der FDP abgelehnt. Diese wollte, gemeinsam mit der SVP, das zuständige Staatssekretariat für Migration, SEM, im Grundsatz dazu verpflichten, auf Frauen aus Afghanistan denselben Flüchtlingsbegriff anzuwenden wie auf alle anderen Asylbewerber. Das SEM hatte hier im Juli 2023 in Eigenregie eine Praxisänderung eingeführt. Philipp Gut hat damals in der Weltwoche, glaube ich, auch als einer der ersten oder als erster darüber berichtet, dass eine Praxisänderung eingeführt, die das Migrationsthema vor den Wahlen weiter verstärkt haben dürfte und bis heute eine Kontroverse geblieben ist. FDP und SVP wollten die umstrittene Praxisänderung nun wieder rückgängig machen. Vergeblich. Die Mehrheit im Ständerat ist der Meinung, dass das SEM die beanstandeten Unklarheiten aus dem Weg geräumt habe und die Forderungen der Motionen somit bereits erfüllt seien, der Vorstöße. In der Debatte im Ständerat kam ein tiefes Misstrauen gegenüber dem SEM zum Ausdruck. Selbst aus der Mitte-Links-Mehrheit heraus wurde die Kommunikation des Staatssekretariats kritisiert. Bei den Motionären in der FDP scheint das SEM jegliche Glaubwürdigkeit eingebüßt zu haben. Das Bundesgericht in Lausanne vom verstorbenen legendären Zürcher Altregierungsrat Alfred Gilgen als Lotterie Romande bezeichnet, hat wieder zugeschlagen. Es kritisiert scharf einen eigenen Kollegen, nämlich Bundesrichter Thomas Stadelmann. Warum? Stadelmann hat es gewagt gegen das, man kann es nicht anders sagen, idiotische Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs zugunsten der Schweizer Klimaseniorinnen zu protestieren. Er nannte das Urteil richtigerweise absurd, denn die Justiz habe keine Klimapolitik zu betreiben. Und er kritisierte die EGMR-Urteile, also die Menschengerichtshofsurteile, ganz grundsätzlich, denn sie seien oft hanebüchen begründet und er könne sie nicht ernst nehmen. Deplatziert nannte Stadelmann auch das Bundesgerichtsurteil, wonach das EU-Freizügigkeitsabkommen den Entscheiden des Gesetzgebers des Parlaments immer vorgehen, zum Beispiel eben bei Ausschaffungsentscheiden. Wenn kriminelle EU-Bürger ausgeschafft werden sollen, dann wird das oftmals von diesem Menschenrechtsgerichtshof overruled, so als ob dieses Richtergremium über dem schweizerischen Souverän stehe. Landesrecht unterliegt also da den fremden Richtern. Und das ist ein großer, erheblicher Missstand. Ich habe mich damals noch als Nationalrat auch dagegen engagiert. Übrigens oft in Auseinandersetzung mit dem Zürcher Ständerat Daniel Josic, der sich damals vehement gegen diesen Angriff auf die Menschenrechte gewehrt hat. Und heute, aus Anlass der Klimaseniorinnen bzw. dieses Urteils, sich in einer komplett populistischen 180-Grad-Drehung für eine Skepsis und die Nichtumsetzung dieses Gerichtsurteils einsetzt. Also da sehen Sie auch, mit was für zum Teil windelweichen Manövern, Entschuldigung, da einfach unsere Parlamentarier je nach Zeitstimmung sich da nach dem Wind drehen, hier ganz klar aufzuzeigen. Das Schreiben, in dem Thomas Stadelmann gerüffelt wird, trägt natürlich, möchte man fast sagen, die Unterschrift von Bundesgerichtspräsident Yves Donzala, ehemals SVP, der aber konsequent internationalistische Urteile gefällt hat und sich darum in seiner Partei nicht mehr wohlfühlte, beziehungsweise mit seiner Partei entzweite. Man könnte auch sagen, er hat sich von der SVP nach oben tragen lassen, um dann seinem parlamentarischen Rückgrat gewissermaßen in den Rücken zu fallen, woraufhin das Bundesgericht zum Dank, weil er sich eben gegen die SVP stellte, zum Präsidenten wählte. Nun, Stadelmann kann den Rüffel verschmerzen, er ist 65-jährig und kann diesem seltsamen Gerichtshof bald Ade sagen. Vielleicht wäre hier auch mal der Platz für ein Wort über den Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag. Dieser erlässt ständig Entscheide über die Verhaftung dieser oder jener Politiker oder Militärs, Putin, Netanyahu und so weiter. Je nach entsprechender Grundpositionierung wird das in Politik und Medien für einmal gut und für andermal schlecht gehalten. Also bei Putin haben alle gejubelt, bei Netanyahu war mal etwas kritischer. Niemand scheint sich jedoch mit der Frage befassen zu wollen, dass der ICC nur unter ganz bestimmten Umständen zum Erlass von Maßnahmen zuständig ist. Diese Umstände fehlen beispielsweise im Fall, dass die USA verurteilt würden. Sie fehlen aber auch bei Israel oder Russland. Der Grund ist ganz einfach, weil diese Staaten wie viele andere den Internationalen Strafgerichtshof nicht anerkennen und weil beispielsweise die USA nie und nimmer einer ihrer Staatsbürger an den ICC ausliefern würden. Das wird in aller Regel überhaupt nicht kritisch reflektiert. Glaubt man dem Tagesanzeiger, leidet die ganze Schweiz an Dauererschöpfung. Manche klappten direkt nach den Ferien zusammen. 75% spüren Druck, leistungsfähig sein zu müssen. Um Gottes Willen ist Leistungsfähigkeit schlimm. Eine Psychiaterin spricht von Permakrise, also eine andauernde Verunsicherung durch Klimakrise, Pandemie, Krieg, Wohnungskrise, KI-Entwicklung und so weiter. Wissen Sie was? Meine Damen und Herren, ich habe Staatsquotenkrise und manchmal habe ich auch eine Medienkrise. Wenn ich früh morgens mich da durch diese Nachrichten Geröll halten, pflügen muss, Staatskrise, Linkenkrise, Velokrise. Es gibt auch manchmal einen Überdruss an, sagen wir einmal, merkwürdigen Zeitgenossen. Man könnte vielleicht hier etwas unsanft von einer Idiotenkrise sprechen, die auch mich gelegentlich befällt. Für manche bin auch ich dann sozusagen jemand, der eine Krise auslöst. Aber kein Psychiater kommt mir zu Hilfe. Die Psychiaterin findet Homeoffice gut, aber man müsse auch gut und richtig abschalten können. Das beste Mittel gegen Arbeitsstress ist ganz sicher das nicht arbeiten. Also meine Damen und Herren, das sind ja auch hochinteressante Entwicklungen, was uns da die Psychiaterinnen raten. Zeigt natürlich, wie gut es uns geht, auf was für einem hohen Level wir da surfen. Die Frage ist nur, wie lange noch, meine Damen und Herren, wie lange noch? Und wissen Sie, was, Zitat, Periodenarmut ist? Periodenarmut. Also man muss schon fast die Urheber solcher Begriffe beglückwünschen. Dann sollten Sie den parlamentarischen Vorstoß von Lenore Porsche, Grüne aus dem Kanton Watt, lesen. Haben Sie auch noch nie von Lenore Porsche gehört? Dann gehören Sie doch immerhin, dann hören Sie doch immerhin den Titel Ihres Vorstoßes. Zitat, Kampf gegen die Periodenarmut, Förderung des kostenlosen Zugangs zu Produkten der Monatshygiene. Zitat Ende. Wobei kostenlos natürlich heißt, dass es andere bezahlen müssen. Kostenlos in der Politik heißt, bezahlen müssen sie, aber nicht die, die es dann beziehen. Also andere bezahlen, damit es die einen kostenlos haben. Frauen, so der Tenor, geraten wegen des Kaufs von Tampons und Binden in die Armut. Als Mann muss ich Ihnen aber sagen, dass auch Rasierklingen und Rasierschaum nicht ganz billig sind. Auch für Transmänner sei der Kauf von Hygieneartikeln eine finanzielle Belastung. Der Vorstoß ist übrigens in Folge Nichtbehandlung während zweier Jahre im Nationalrat abgeschrieben worden. Das immerhin. Meine Damen und Herren, das war's von der schweizerischen Ausgabe Weltwoche Daily mit dem wunderschönen Astrolabium. Ich zeige es Ihnen noch einmal und am 2. Oktober, vergessen Sie nicht, mit Markus Somm über die amerikanischen Wahlen, immer interessant mit Markus zu diskutieren. Er hat in den USA studiert und neigt da vielleicht etwas dem neokonservativen Denken zu, das ja auch für sich genommen nicht unfaszinierend ist, das ich heute allerdings sehr, sehr kritisch sehe. 2. Oktober, melden Sie sich an, www.weltwoche.ch/Diskussion. Wird sicherlich ein lehrreicher und auch unterhaltsamer Abend. Wir werden uns alle Mühe geben, Sie zu inspirieren. Bis bald.